Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Super Wahljahr, super Lobbyismus, super GAU. Mitten in der größten Herausforderung seit Bestehen der Bundesrepublik verhalten sich einige Unionsabgeordnete skandalös. Und erschüttern damit nicht nur CDU und CSU, sondern das Vertrauen in die Politik an sich. Daran ändert auch nichts, dass der CSU-Abgeordnete Nüßlein und CDU-Mann Löbel heute wegen des Skandals um Corona-Schutzmasken ankündigten, die Unionsfraktion zu verlassen. Beide wollen nämlich erstmal im Bundestag bleiben. Auch wenn sich angesichts des Verhaltens etliche Menschen im Volke nicht mehr vertreten fühlen dürften, sondern verschaukelt. Sogar in der Union selbst mehren sich solche Stimmen. Wer in Zeiten, in denen eine Pandemie Leben und wirtschaftliche Existenzen kostet, aus der Not der Menschen Profit schlägt, mit dem ist kein Staat zu machen. Christine Becker.
Seine Werbevideos im Netz, eine idealisierte Selbstdarstellung. Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nicolas Löbel soll rund 250.000 Euro an Maskendeals verdient haben. Und er nutzte dafür auch seinen Abgeordnetenstatus. Das verstößt gegen die Parlamentsregeln. Aus der Unionsfraktion tritt er nun aus. Sein Abgeordnetenmandat niederlegen will er aber erst im August. Der Parteichef schwieg zunächst. Heute nun klare Ansage.
Wir alle, politische Verantwortungsträger im Bund, im Land, in den Kommunen, tun im Moment alles, um das Land gut durch die Krise zu bringen und die Menschen zu schützen. Und wer dann Geschäfte macht mit diesem Schutz, wer sich daran persönlich bereichert, der ist kein Volksvertreter und der muss das Parlament auch schleunigst verlassen.
Löbel ist nicht der Einzige. Bei CSU-Mann Georg Nüßlein geht es um etwa 660.000 Euro Provision, ebenfalls durch Maskengeschäfte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt Korruptionsverdacht. Auch er will sein Mandat nicht sofort abgeben. Die Vorfälle in der Union, für die Opposition nur die Spitze des Eisbergs.
Das sind keine Einzelfälle, das Ganze hat System. Und deshalb ist es an der CDU und der CSU, hier aufzuklären und aufzuräumen.
Zur parlamentarischen Aufarbeitung fordere ich einen Untersuchungsausschuss, um vollständige Transparenz und lückenlose Aufklärung herzustellen.
Aufklärung, die verspricht Unionsfraktionschef Brinkhaus im Bericht aus Berlin. Man wolle nun weitere Zweifelsfälle klären und über Konsequenzen nachdenken. Nicht nur beim Thema Corona-Deals, sondern zum Beispiel auch, was fragwürdige Spendenpraktiken angeht.
Ich denke also, wir müssen an vielen Stellen Transparenzvorschriften verschärfen.
Zu lange habe die Union genau solche Vorschriften blockiert, kritisieren Nichtregierungsorganisationen. CDU und CSU hätten eine zu große Nähe zur Wirtschaft. Und bei Transparenz und Lobbyregulierung ein Haltungsproblem.
Herr Brinkhaus hat bei mir keinen Vertrauensvorschuss, wenn er sagt, er möchte nun Regeln verschärfen. Er muss tätig werden. Die ganze Fraktion muss tätig werden. Und ich erwarte, dass die Union in der nächsten Woche damit anfängt, indem sie die bestehenden Lücken im Lobbyregister schließt.
Stimmt, da war noch was. Das Lobbyregister, das für mehr Transparenz im Parlament sorgen soll. Gerade erst hat sich die Union mit der SPD auf eine recht zahnlose Version davon geeinigt. Durch die aktuellen Skandale könnte auch in dieses Thema nochmal Bewegung kommen.
Wenn es um das wichtige Impfen gegen Corona geht, zeigt sich Deutschland als Land der ungenutzten Möglichkeiten. Während bei uns noch fehlgeplant, gehadert und vorgeworfen wird, machen die USA ihren Bürgern in Sachen Corona-Impfung Beine. Oder auch Räder. Sogar in sogenannten Drive-Thru-Zentren, wie hier in Maryland, wird geimpft. Mit dem Auto hin, wie zur Fastfood-Kette, Fenster einfach runter, Ärmel hoch, Arm raus, Spritze rein, fertig. The American Way of Impfung. So hart die USA von Corona getroffen wurden, so konsequent ist ihre Reaktion. Präsident Joe Biden hatte es im Wahlkampf versprochen und es scheint zu funktionieren. Vergangenen Mittwoch waren es mehr als 2 Millionen Geimpfte an einem Tag. Mit dem Tempo wären wir hierzulande in 3 Monaten durch. Kerstin Klein berichtet aus Washington D.C.
Marjorie Drummond ist 80. Vergeblich hatte sie versucht, eine Impfung zu bekommen, bis sie der Sozialarbeiter ansprach, der ihr einmal im Monat kostenloses Essen nach Hause bringt. Er sagte, ich muss nur den Namen notieren, dann kann ich mit der Impfung helfen. Wollen Sie am Mittwoch oder am Donnerstag? Und dann machte er für mich sofort den Termin. Heute steht Marjorie hier bereits für ihre zweite Dosis an. Die Praxis, in die sie geht, ist spendenfinanziert. Teil einer Hilfsorganisation, die sich in einem eher armen Stadtteil von Washington D.C. um die Nachbarschaft kümmert. Die Krankenschwester Danielle Stout und ihre Kolleginnen impfen hier in Eigenverantwortung. Aus dem zentralen Online-Vergabeportal der Stadt ist die Praxis ausgestiegen, weil sie damit die eigenen Patienten überhaupt nicht erreichte. Viele unserer Leute wissen gar nicht, dass sie dran sind mit Impfen oder dass wir das anbieten. Und sie kennen uns hier. Sie wissen, dass wir keine Vorurteile haben und sie alles fragen können. Und die Ärzte beantworten das dann gleich. Ein möglichst einfacher Zugang, dezentrale Organisation. Das scheint eines der Erfolgsgeheimnisse der USA zu sein. Große Impfzentren entstehen gerade überall im Land. Es gibt sogar Drive-Thru-Locations. Und auch die Apotheken impfen mit. Solche von großen Supermarkt- oder Drogerieketten, aber auch kleine Apotheken auf dem Land. So kommen die Impfstoffe in die Fläche. Impfen ohne zentrale Kontrolle, wer genau geimpft wird und in welcher Reihenfolge. Das geht schneller, setzt aber auch Vertrauen voraus. Wir haben doch alle einen Eid geleistet, den niemandem zu schaden. Und das beinhaltet auch, dass wir uns an die Impfrichtlinien halten. Also die alten Menschen und die mit Vorerkrankungen zuerst impfen. Nicht alles läuft perfekt in den USA. Nicht alle Bundesstaaten impfen gleich schnell. Aber das Impftempo insgesamt wird schneller und schneller. Am Mittwoch zählte die Gesundheitsbehörde erstmals mehr als 2 Millionen Impfungen pro Tag. Und die Auslieferung des dritten zugelassenen Impfstoffs läuft gerade erst an.
Ja, neben Impfungen sollen vor allem mehr Tests die Pandemie eindämmen. Mehr dazu jetzt in weiteren Nachrichten mit Linda Zervakis.
Ab Montag sollen alle Bürger einmal pro Woche kostenlose Corona-Schnelltests erhalten. Allerdings zeichnet sich ab, dass dies noch nicht überall möglich sein wird. Mehrere SPD-geführte Länder warfen Bundesgesundheitsminister Spahn deshalb Versäumnisse vor. Anders als bei Selbsttests werden Schnelltests von geschultem Personal durchgeführt, zum Beispiel in Apotheken oder extra eingerichteten Testzentren. Bei schweren Explosionen im westafrikanischen Äquatorialguinea sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen und Hunderte verletzt worden. Nach den Detonationen in einem Militärkomplex der Stadt Batar wurden offenbar viele Menschen verschüttet. Laut Gesundheitsbehörde werden mehr als 400 Verletzte in Krankenhäusern behandelt. Bilder des örtlichen Fernsehsenders und Handyaufnahmen zeigten eine hohe Rauchsäule. Ursache der Explosionen ist nach Regierungsangaben fahrlässiger Umgang mit Dynamit. Der Papst hat am dritten Tag seiner historischen Irakreise an die Opfer des Krieges in dem Land erinnert. Am Schauplatz der Zerstörung mehrerer Kirchen sagte Franziskus in Mosul, die Konsequenzen der Feindseligkeiten seien in der Stadt allzu sichtbar. Kämpfer der Terrormiliz IS hatten Mosul über Jahre besetzt. Am Nachmittag schloss der Papst seine Irakreise mit einer Messe in einem Stadion in Erbil ab vor tausenden Gläubigen. In der Schweiz gilt künftig ein nationales Verhüllungsverbot. Bei einer Volksabstimmung votierten mehr als 51% der Schweizerinnen und Schweizer dafür. Damit dürfen beispielsweise muslimische Frauen in der Öffentlichkeit weder Niqab noch Burka tragen. Erlaubt bleiben aber Fastnachtsverkleidungen oder vorgeschriebene Corona-Masken. Der Verein, der das Votum durchsetzte, hatte 2009 bereits ein Neubauverbot von Minaretten erreicht. Gegner werfen den Initiatoren Stimmungsmache gegen Muslime vor.
Das ist die Firma. Im britischen Königshaus galt lange der Grundsatz: Never complain, never explain, niemals beschweren, niemals erklären. Nun, die Matriarchin Elisabeth hat sich meist daran gehalten, in fast 7 Jahrzehnten an der Firmenspitze. Bis zu diesem Jahr. Die Chefin hat Prinz Harry und seiner Frau Meghan endgültig gekündigt. Mitte Februar war das. Und seitdem tobt eine Schlammschlacht, bei der heute wohl der Höhepunkt zu sehen sein wird. In wenigen Stunden wird in den USA ein aufgezeichnetes Interview mit Harry und Meghan ausgestrahlt, geführt von Star-Moderatorin Oprah Winfrey. Und mancher Beobachter sieht darin nicht weniger als einen, Zitat, Atomschlag für das britische Königshaus. Annette Dittert. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga stand ja gestern der Kampf um die Tabellenspitze sehr im Fokus. Heute rückten die unteren Reihen in den Blickpunkt, Ocker Gundel.
Ja, heute spielte der Abstiegskampf sozusagen mit, vor allem bei Arminia Bielefeld. Der Aufsteiger möchte genau das schaffen, was sein heutiger Gegner Union Berlin in der vergangenen Saison geschafft hat. Als Aufsteiger nicht absteigen. Die erste Saison zu überstehen ist oft am schwersten und Bielefeld tut sich schwer. Die Arminia hat in dieser Woche reagiert und den Trainer gewechselt. Der Nachfolger von Uwe Neuhaus ist Frank Kramer. Und der Punktgewinn beim 0:0 zu seiner Premiere zu Hause gegen Union machte Kramer im physischen Sinne fast sprachlos.
Schon nach ein paar Tagen als neuer Trainer der Arminia hatte er sich heiser geschrien und auch im ersten Spiel schonte Frank Kramer seine Stimme nicht. Auch für ihn war es ein intensives Match.
Ich glaube, ich habe mich ganz gut gehalten, trotz allem.
Andere nahmen dieses Spiel mehr mit. Gleich zu Beginn der erste Schreckmoment. Torwart Lute rasselte mit Mitspieler Riasson zusammen. Beide mussten fast 8 Minuten lang behandelt werden, konnten aber weiterspielen. Und Andreas Lute war sofort gefordert. Bielefeld lauerte auf gegnerische Ballverluste, um schnell umzuschalten. Córdova gegen Lute. Unions Torwart gerade erst wieder auf den Beinen und gleich unter Druck. Es blieb eine intensive, eine schmerzhafte erste Hälfte. Nach diesem Zusammenprall zwischen Friedrich und Córdova musste der Bielefelder verletzt raus. Erst im zweiten Durchgang erarbeiteten sich die Berliner ihre Torchancen. Doch Bielefelds Abwehr stand, anders als in den Spielen zuvor, heute sicher und ließ der Offensive von Union nur selten den Raum zum Abschluss, wie bei Bülters Chance in der 70. Minute.
Wir haben insgesamt die Spielkontrolle gehabt, haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Bielefeld hat wirklich sehr organisiert gespielt, muss man sagen, haben nicht viel zugelassen. Also es war nicht ganz leicht für uns.
Kurz vor Schluss geriet der Punktgewinn für Frank Kramer dann aber doch noch einmal in Gefahr. Bielefeld verteidigte schon mit letzter Kraft. Bei Endos Schuss stand dann nur noch das Bein von Arminias Keeper Ortega im Weg. Ein spektakulärer Reflex, der Bielefeld einen Punkt brachte.
Es ist ein erster Schritt, deswegen soll man das positiv sehen. Wir haben einen Teilerfolg geholt, wir haben seit langem mal wieder zu Null gespielt.
Der neue Einsatzwille macht nun Hoffnung auf der Bielefelder Alm.
Auch der 1. FC Köln ist thematisch in dieser Saison dem Team Abstieg zuzuordnen. Zuletzt gab es 3 Niederlagen in Folge. Da war das Unentschieden heute gegen Werder vielleicht nicht das, was man sich erhofft hatte beim FC, aber immerhin ein Punkt. Die Szene, die zu diesem Punkt geführt hat, wurde durchaus kontrovers diskutiert.
Die Gestik von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck ist eindeutig. Das war kein Foul. Der Zweikampf zwischen Kölns Dennis und Werders Keeper Pavlenka kurz vor Schluss, kurz vor Kölns Ausgleich, sorgt aber für Diskussionen.
Für mich wird die Hand von Jerzy weggedrückt und ein Torwart hat Hände, die darf er benutzen. Und wenn ihm die weggenommen werden, ist es ein Foul und dementsprechend ist das für mich ein irreguläres Tor, wo auch der Videoassistent hätte eingreifen müssen.
Wenn ich Gegner wäre, würde ich wahrscheinlich auch irgendwie was dazu in der Richtung kreieren. Aber ich glaube, jeder weiß, dass dieses Tor mehr als regulär war und von daher alles gut.
Alles gut? Naja, Florian Kohfeldt sah das anders, hatte Gesprächsbedarf.
Er hat es, glaube ich, gar nicht auf Foulspiel gecheckt. Das hat es mir zumindest gesagt. Er hat gesagt, er hat nur auf Handspiel gecheckt. Das ist natürlich schwierig, aber das ist dann eher ein Problem des Videoassistenten.
Der Rest des Spiels ist schnell erzählt. Der FC extrem engagiert, aber meist ohne Mittel gegen kompakte Bremer. Skiri mit der besten Chance der ersten Hälfte. Kohfeldts Taktik ist nicht spektakulär, scheint aber effizient. Aus einem Einwurf entspringt das 0:1. Köln kriegt keinen Zugriff. Joshua Sargent sagt Danke, 66. Minute.
Das Gegentor war zum schlimmsten Zeitpunkt, glaube ich, im Spiel, wo wir Druck gemacht haben. Und dann Bremen mit der ersten oder zweiten Chance machen die das 1:0. Und das ist natürlich dann so ein kleiner Nackenschlag.
Köln kommt aber nochmal zurück und gleicht aus. Dennis gegen Pavlenka und der eingewechselte Hector mit dem 1:1 in der 83. Minute.
Ich glaube schon, dass er ihn behindert hat beim Fangen. Ich glaube, es war trotzdem nicht regelwidrig.
Bremen hilft dieser Punkt am Ende mehr als dem FC. Von daher ist ja dann auch aus Werder-Sicht irgendwie alles gut.
Und wir schauen auf die Tabelle. Spitzenreiter Bayern, 2 Punkte vor Leipzig. Auch Wolfsburg und Frankfurt auf den Champions-League-Plätzen. Leverkusen ist 5. vor Dortmund. Auf Rang 10 finden wir Gladbach. Bielefeld jetzt auf dem Relegationsplatz, hat sogar noch ein Nachholspiel. Und auf den Abstiegsplätzen Mainz und Schlusslicht Schalke. Ja, und heute Abend wurde auch das Halbfinale des DFB-Pokals der Männer ausgelost. Am 1. und 2. Mai kommt es zu diesen Begegnungen. Borussia Dortmund empfängt den Zweitligisten Holstein Kiel und der Sieger des Spiels, Jahn Regensburg gegen Werder Bremen, trifft auf RB Leipzig. Weil es bei Regensburg einige Corona-Fälle gab, musste das Spiel gegen Werder auf den 7. April verlegt werden. Olympische Spiele in Tokio. Ja oder nein? Das steht noch nicht fest. Stichwort Corona. Möglicherweise sollen die Spiele ohne Zuschauer aus dem Ausland stattfinden, auch weil die japanische Bevölkerung Angst hat. Bei aller Ungewissheit machen die Sportler das, was sie machen können. Sie bereiten sich vor. Wie zum Beispiel die Leichtathleten bei der Hallen-EM im polnischen Turun.
Dieser Schritt aufs Treppchen könnte für Nele Eckhardt der entscheidende Schritt Richtung Tokio sein. Die Qualifikationsnorm für Olympia jedenfalls hat die Dreispringerin mit diesem gelungenen Versuch in einem engen Wettbewerb erfüllt. 14,52 Meter, persönliche Bestleistung und die zweitbeste je von einer Deutschen unterm Hallendach gesprungene Weite ergaben Bronze hinter Patricia Mamona aus Portugal und der Spanierin Ana Pelletero. Ganz behutsam nähern sich auch die Männer den Olympischen Spielen. Max Hess ebenfalls im Dreisprung erfolgreich. Hop, Step, Jump, 17,01 Meter, ebenfalls Bronze. Silber gewann Alexis Copeo für Aserbaidschan und der Portugiese Pedro Pablo Pichardo wurde mit 17,30 Meter Europameister. Max Hess gewann damit eine von insgesamt 6 Medaillen für das deutsche Team.
Und als Rausschmeißer hauen wir heute mal so richtig einen raus. Genauer gesagt macht das Bryson DeChambeau. Dem US-Golfer gelang in Orlando, Florida, ein Rekordschlag. Wusch, gut 340 Meter flog der kleine Ball. Niemand ist dem Loch 6 jemals mit nur einem Schlag so nahe gekommen. Eigentlich wird um den See herum gespielt, aber Chambeau, der Filou, nahm sozusagen die Abkürzung.
Nicht schlecht. Und zum Schluss dieser Sendung schauen wir noch aufs Wetter. Und da führt uns der Winter buchstäblich aufs Glatteis, Donald Becker.
Ja, sozusagen. Es wird nochmal winterlich heute Nacht, also aufpassen. Vor allem hier in diesem weißen Bereich durchaus so 1 bis 3 Zentimeter sind bis morgen früh möglich. Aber ansonsten die tückische gefrierende Nässe, die nur streckenweise vorhanden ist. Und verursacht wird das Ganze durch eine Kaltfront, die man hier sehr schön sieht, die heute Nacht weiter in Richtung Süden zieht, sich dabei aber abschwächt. Morgen im Tagesverlauf fällt dann kaum noch Regen oder Schneeregen, auch im Süden meist trocken. Aber man sieht hier schon von der Nordsee wieder ein neues dickes Wolkenpaket hereinschwappen. Das wird dann vor allem in den Abendstunden schon wieder ersten Regen verursachen. In der Nacht zum Dienstag auch wieder teilweise Schneefall. Die tiefsten Temperaturen heute meist -2 bis -7 Grad, unter dichten Wolken auch frostfrei. Die Höchstwerte zwischen 4 und 9, im Südwesten auch 10 Grad. Und am Dienstag gibt es verbreitet Schnee und Schneeregen, der sich nach Bayern ausbreitet. Der Mittwoch trocken, bevor es am Donnerstag dann stürmisch und deutlich nasser wird.
Dankeschön, Donald Becker. Und das war es von uns. Hier im Ersten folgt wie immer sonntags das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Die Tagesschau bringt Sie gegen 2 Uhr nochmal auf den Stand der Dinge. Und in den Tagesthemen morgen tut das Karen Mioska. Ihr und Ihnen einen guten Start in die Woche. Tschüss.